Endlich gab es den ersten Heimsieg an der Hafenstraße. 3:0 gegen Hansa Rostock. In unserem Talk analysieren wir dieses Wahnsinnsspiel. Von roter Karte bis Elfmeter war alles dabei. Außerdem gehen wir darauf ein, welche einzelnen Spieler da besonders hervorgestochen sind und werfen auch noch mal einen Blick auf die Tabelle.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker und mit mir im RWE-Talk sind die beiden Experten Martin Herms und Christian Wozniak.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Am Samstag gab es endlich den ersten Heimsieg an der Hafenstraße. 3:0 gegen Hansa Rostock. Ja, und was war das für ein Spiel? 3 Tore sofort in der ersten Halbzeit, 11 Meter für RWE, 11 Meter gegen RWE, der dann gehalten wurde, rote Karte. Also es war wirklich alles drin in dem Spiel. Da werden wir auch gleich im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Erstmal möchte ich wissen, Martin, hättest du erwartet nach diesem, ja, zumindest ein bisschen unbefriedigenden Auftritt gegen Osnabrück, dass die Mannschaft so stark wieder zurückkommt?
Also die Mannschaft ist definitiv dazu in der Lage, solche Spiele rauszuhauen. Also letztlich war es natürlich wie gemalt, auch der ganze Spielverlauf, dieses Tor nach 5 Minuten, Traumtor in den Winkel. Das hat natürlich nochmal alle so ein bisschen euphorisiert. Das ist so ein nötiger Adrenalinstoß, den du auch brauchst in so einer englischen Woche, in einer sehr kräftezehrenden Woche. Und ich muss sagen, die Fans haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Ja. Also die Atmosphäre war überragend. Ich fand die Choreo sensationell. Zum 10-jährigen Bestehen der Freaks. Das sah schon wirklich großartig aus. Ein perfekter Rahmen für dieses Spiel. Und all das hat natürlich dazu beigetragen, dass RWE da richtig einen rausgehauen hat. Ganz klar, wie ich finde, die beste Saisonleistung, wenn wir jetzt nur die ersten 45 Minuten sehen. Die zweiten war natürlich aufgrund der roten Karte entsprechend so, dass man nicht mehr viel fürs Spiel machen konnte, sondern nur noch verteidigt hat. Aber wie die Mannschaft da aufgetreten ist, Hut ab, war schon richtig gut.
Ja, und wie du gesagt hast, ich fand auch echt eine wahnsinnige Stimmung im Stadion. Im Gegensatz zum Mittwoch, da war es natürlich nicht ganz ausverkauft und der Spielverlauf auch anders. Klar, wenn du so früh ein Tor machst, dann ja zündest du die Fans dann auch direkt an und man, ja, ich hatte das Gefühl, man hat sich so gegenseitig beflügelt.
Natürlich, also ist natürlich auch viel passiert, muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Gegen Osnabrück war es eben für die Zuschauer kein schönes Spiel. Ja, es war ein intensives, hartes Spiel für die Spieler, aber es hat irgendwie so ein bisschen einschläfernd gewesen und entsprechend habe ich auch das Gefühl, war so ein bisschen die Stimmung auch im Stadion, auch auf der West, irgendwie nicht so explosiv wie sonst immer. Und das war jetzt gegen Rostock ganz anders und ja, es herrschte einfach eine ganz andere Energie, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen.
Ja. Genau. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ganz genau wie ihr. Was soll ich dazu sagen noch? Rundum perfekter Samstag für Rot-Weiß Essen. Top-Stimmung, Top-Choreo. Top-Spielverlauf zu Null. Erstes Mal zu Null. Elfmeter gehalten. Jakob Golz, den ersten von 6 in dieser Saison. Schon Wahnsinn. Also ja, besser geht's nicht. Ne? Und auch einfach die Momente, die waren für RWE perfekt. Das hat auch Uwe Koschin hat nachher gesagt, weil die Rostocker waren ja jetzt nicht grottenschlecht oder hinten löchrig, gar nicht. Aber an dem Tag klappte einfach alles aus RWE-Sicht, angefangen mit dem Traumtor, vielleicht Tor des Monats September, zumindest vielleicht für die Nominierung. Eines der 5, 6 schönsten Tore in diesem Monat, was Ramin Safi da gemacht hat. Das war der Startschuss zu einer perfekten Halbzeit und im Endeffekt ja einem Sieg, der schon in der ersten Halbzeit dann eingetütet wurde.
Und eine super Einleitung zu unserer Szene des Spiels, würde ich sagen. Danke, lieber Christian.
Szene des Spiels.
Ja, möchte ich natürlich übernehmen, dass das 1:0 von Ramin Safi, natürlich durch Ramin Safi. Ich habe mir das nochmal mehrmals wirklich in der Zeitlupe angeschaut und bin immer noch erstaunt, wie er den gemacht hat. Also das war wirklich ein enormer Schwierigkeitsgrad. Höher geht es gar nicht im Fußball. Also von 19 Versuchen gehen 20 drüber und der 20. geht auch nicht rein. Also das war im Rückwärtsgang einen Dropkick, habe ich so in der Form wirklich noch nie gesehen. Also spricht natürlich auch von einer enorm guten Körperhaltung. Und Ramin Safi ist ja eigentlich auch nicht für seine Distanzschüsse bekannt. Normalerweise steht er da nur, um den Raum und eben Konter abzusichern mit seiner Geschwindigkeit. Und
weder
da haut
für Distanzschüsse noch für die Technik.
Ja, genau. Das also hätte ich aber jetzt so nicht von ihm erwartet. Doch. Am ehesten würdest du sowas vielleicht von Ahmed Aslan oder so erwarten, so eine Schusstechnik oder Torben Müsel. Die haben sowas drauf, aber Aslan, Safi hat da richtig einen rausgehauen, ging rein. Ich glaube, auch der Torwart war so ein bisschen überrascht, er hat da überhaupt nicht mehr reagieren können. Und das war natürlich so ein bisschen so der Dosenöffner, wie ich finde, für dieses Spiel. Danach hast du gemerkt, okay, RWE war voll drin Und ja, manchmal braucht man eben so einen Wachrüttler, so ein Ding. Und man hat dann auch die ganze Freude bei Safi gesehen, den wir ja im Spiel zuvor sehr, sehr scharf kritisiert haben. Ich denke, darauf willst du auch nochmal hinaus. Ne? Genau, nein, also Ramin Safi, diese Vorgeschichte, die Kritik, das muss ich nochmal ausdrücklich sagen, bezog sich wirklich ausdrücklich auf das Osnabrück-Spiel. Ich habe nie gesagt, dass er grundsätzlich ein lustloser Spieler ist. Das ist ja völliger Blödsinn, denn Ramin Safi ist einer der härtesten Arbeiter da in dieser Mannschaft. Ich sehe es ja selbst, wenn ich beim Training bin, der macht noch so oft nach dem Training noch Übungen, arbeitet an seinem Spiel. Das ist ein Spieler, der hat sich von ganz unten hochgearbeitet. Der hat 2018 noch in der Landesliga Hannover gespielt. Das muss man sich mal wirklich mal vorstellen. Der nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht hat und dann wirklich so Schritt für Schritt auf dieser Karriereleiter gegangen ist. Also Ramin Safi ist ein Vorbild für ganz viele Jugendliche oder junge Amateurfußballer, die möglicherweise in NLZs aussortiert worden sind, die noch irgendwo ambitioniert Fußball spielen und darauf hoffen, diesen Sprung zu schaffen. Und er hat eben diesen Leuten gezeigt, okay, wenn ich das nötige Talent mitbringe und wirklich alles dafür gebe, dann kann man es noch packen. Und er hat's gepackt, definitiv. Und ich glaube auch, dass sein Weg noch nicht zu Ende ist. Die Geschwindigkeit haben wir schon häufig angesprochen, ist einfach interessant für viele Trainer. Ich glaube auch, dass da viele Erst- oder Zweitligatrainer sitzen und sagen, okay, das Tempo reicht mir, den Rest mache ich schon mit ihm. Ja. Er ist halt auch noch nicht irgendwie in seiner Entwicklung zu Ende und das macht es für ihn einfach spannend. So, und um nochmal auf diese Kritik zurückzukommen.
Genau, vor dem Spiel hatte sich RWE da genötigt gesehen, nochmal auf deine Kritik einzugehen in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Form von Markus Stegmann, Direktor Profifußball, der sich da nochmal ganz konkret auf unsere Berichterstattung bezogen hatte und gesagt hatte, dass da Grenzen überschritten worden seien. Wie siehst du das?
Ich sehe es natürlich ganz anders, habe ich Markus Stegmann aber auch in einem persönlichen Gespräch gesagt. Wir haben uns ausgesprochen nach dem Rostock-Spiel. Es gibt auch überhaupt gar kein Problem zwischen mir und Markus Stegmann. Ich halte viel von ihm. Ich denke, er ist jeden Cent wert, den er verdient bei RWE. Und er hat ja auch mit seinen Personalentscheidungen dazu beigetragen, dass RWE jetzt eben ambitionierter Drittligist ist. Nur, ich habe halt das gesagt, was ich gesehen habe und wie ich es einfach empfunden habe und wahrgenommen habe in dem Moment. Ramin Safi war in Regensburg zum ersten Mal draußen, hat dann ein super Spiel gemacht. Und nach unseren Infos ist er fest davon ausgegangen, gegen Osnabrück wieder in der Startelf zu stehen. So, und als der Spieler diese Nachricht bekommen hat, dass er eben wieder nicht spielen wird, war er enttäuscht. Und ich finde, das hat man teilweise gesehen in diesem Spiel. Also ich beziehe mich wirklich nur auf diese 22, 24 Minuten gegen Osnabrück. Da hat mir seine Körpersprache nicht gefallen, seine Laufarbeit nicht gefallen. Das kennt man sonst so nicht von ihm. Und er wirkte daher aus meiner Sicht in Phasen lustlos. Genau das habe ich angesprochen und dazu stehe ich auch. Mhm. So. Und das hat nichts grundsätzlich mit dem Spieler zu tun. Also er ist kein grundsätzlich lustloser Spieler, ganz im Gegenteil. Und ich finde, das sollte man auch mal sagen dürfen. Und von daher teile ich jetzt so die Kritik von RWE nicht. Aber es ist natürlich das gute Recht des Vereins, sich vor die Spieler zu stellen. Habe ich Markus Stegmann auch gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ne? Und die haben dadurch ein Statement gesetzt, ist auch völlig in Ordnung. Gibt kein Problem für mich und denke ich auch für Rot-Weiß das Thema jetzt abgehakt.
Ja, ich würde auch sagen, so ist das im Fußball. Es fallen vielleicht manchmal härtere Worte, aber am Ende bleibt man miteinander im Gespräch und dann ist auch wieder alles okay.
Genau.
Ja.
Also eine Lanze würde ich gerne noch brechen für meinen Kollegen Martin Herms. Ich fand das jetzt auch nicht schlimm. Es geht zwar immer um das Wording, so sieht der Verein das. Nichtsdestotrotz sind wir als Berichterstatter dazu da, um die Jungs zu bewerten, sowohl positiv als auch negativ. Und über die Wortwahl kann man sich immer streiten, aber es geht immer um den Fußballer, um das Spiel, um die Minuten, wie Martin gerade noch gesagt hat, diese 25 Minuten. Es geht nicht um das vorherige, das darauf folgende Spiel. Es geht wirklich um diese Szenen und die hat Martin bewertet. So hat er das gesehen, so haben das viele Menschen im Stadion gesehen und das ist überhaupt nichts gegen die Person, den Menschen Ramin Safi. Und ich finde, in dieser Situation kann man auch mal Fünfer gerade sein lassen. Gutes Recht hat der Verein natürlich, die können sich dazu äußern, was sie getan haben. Ob man das tun muss, gibt sicherlich solche und solche Meinungen. Das war mein Wort zum Sonntag am Montag.
Wir haben dann auch noch ein Foto gesehen von einem Transparent, wo auf der Westtribüne Watz Hals Maul jemand hochgehalten hat. Aber auch
kommt
das,
auch vor.
Auch das ist mal okay.
Gar kein Problem.
Ja. Alles klar, dann Christian, brauchen wir noch deine Szene des Spiels?
Ja, die habe ich eigentlich schon so ein bisschen benannt in meiner Analyse des Spiels, in meiner Kurzanalyse. Das ist Jakob Golz, was haben wir da, glaube ich, die 80. Minute schreiben wir da. Elfmeter.
Schon wieder.
Also das ist ja unglaublich. RW muss, glaube ich, damit leben in den nächsten, was haben wir jetzt noch? 31 Spiele, 7 von 38, 31, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das nur so viele werden, aber eigentlich hat ja RWE für die ganze Saison, sollte es jetzt mit den Elfmetern gut, vielleicht mal in die andere Richtung.
Sechs Stück,
7 Spieltage ist wirklich Wahnsinn. Und ich hatte jetzt das Gefühl, klar, glaubt mir keiner, aber ja, jetzt ist er mal dran, weil das Spiel verlief so perfekt eben. Du führst dann in Unterzahl bis zur 80. Minute und sag, an diesem Tag hält auch Golz den Elfmeter, boom, er hält das Ding und dann waren die Rostocker wirklich erledigt, weil wenn man den nochmal reinmacht, inklusive Nachspielzeit, hätte man dann vielleicht nochmal 15, 16 Minuten, dann hätte es nochmal brenzlig werden können, aber so. Deshalb, wie ich schon gerade gesagt habe, ich wiederhole mich da gerne, ein perfekter rot-weißer Tag, Heimsieg, Atmosphäre, alles toll und dieses zu Null-Spiel, was auch sehr wichtig ist für so einen Jakob Golz, für den Torwart und auch für die Abwehr, die wieder sehr gut, vor allem in der zweiten Halbzeit hat sie das bewiesen, was RWE für tolle Abwehrspieler hat, angeführt von Michael Schulz. Ja, war einfach alles top.
Ja.
Vielleicht nochmal ein Wort zu Jakob Golz, weil ich auch mit ihm nach dem Spiel gesprochen hatte und ihn auch auf die Elfmeter angesprochen habe. Und er sagte, er hat so ein bisschen was geändert. Er hat sich vorher im Sinne einer professionellen Vorbereitung immer darauf eingestellt, wie die Schützen so sonst schießen. Mhm. Ja, das gehört ja auch irgendwie zur Vorbereitung dazu. Und er sagte, komm, hat nicht funktioniert. Jedes Mal ging es in die andere Ecke. Jetzt habe ich einfach mal instinktiv mich in eine Ecke geschmissen und hat dann gehalten.
Ja.
Tat ihm gut.
Ja, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen zu einfach gedacht, ne? Die Schützen werden ja auch wissen, dass der Torhüter weiß, normalerweise schieße ich rechts. Ne?
Ja, ein guter haut ihn nicht immer in die gleiche Ecke.
Genau, das ist es so.
Ja. Und Wotzi, du hast gerade Michael Schulz angesprochen. Martin, über den wolltest du ja auch noch ein paar Worte sagen.
Unbedingt. Also ich fand wirklich seine Leistung gegen Rostock überragend, wie er es gemacht hat. Wirklich alles wegverteidigt, Turm in der Schlacht gewesen. In der zweiten Halbzeit aufgrund der roten Karte hat man dann auf Dreierkette umgestellt, hat Tobias Kraulich noch reingebracht zur Halbzeit. Und es waren ja wirklich, ich konnte die ganzen Flanken nicht zählen, die da reingeflogen sind in den Strafraum, ist einfach nichts angebrannt.
Der Rostocker Kapitän Franz Pfanner hat gesagt, ich glaube, wir haben 50 Dinger von links und rechts reingeschlagen, alles wird weggeköpft.
Wir haben alles wegverteidigt und das ist natürlich die große Stärke von Michael Schulz. Defensiv ist er wirklich, wirklich gut und es ist ja genau so, wie sich das der Trainer gedacht hat. Ne? Michael Schulz spielt momentan, Tobias Kraulich nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass Tobias Kraulich enorme Qualitäten im Spielaufbau hat, aber die sind scheinbar momentan nicht gefragt. Der Trainer hat es klar betont. Ich möchte Wert legen aufs Verteidigen in der Innenverteidigung und da ist Michael Schulz natürlich der richtige Mann. Von daher kann ich das so nachvollziehen, auch wenn ich immer noch denke, dass Kraulich für mich aufgrund des Spielaufbaus so der etwas komplettere Spieler ist. Aber Schulz hat das Vertrauen absolut gerechtfertigt. Ich weiß auch, dass er von einigen Fans teilweise kritisch gesehen wird. Es gab da auch so ein paar Worte nach dem Osnabrück-Spiel, wie ich mitbekommen habe, von der Tribüne aus in Richtung Schulz. Die sind natürlich völlig fehl am Platze, denn eins darf man nicht vergessen, dieser Spieler ist wirklich ein vorbildlicher Kapitän, der sich immer in Dienst der Mannschaft stellt, der hat sich noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen, gibt immer 100%. Ich erinnere auch so an die erste Saison, da hat er sich auch immer in den Wind gestellt. Also wenn irgendwas war, wenn es schlechte Spiele gab, dann kam er zu uns, hat mit uns gesprochen. Und von daher ist es völlig unangebracht, den Spieler jetzt irgendwie in so einer Form scharf zu kritisieren. Er haut alles rein, er hat sicherlich seine Schwächen mit dem Ball am Fuß, aber was er da jetzt gegen Rostock gemacht hat, war à la Bonheur.
Mhm. Ja, es war ein rundum perfekter Tag, außer für Thomas Mustier. Der musste nämlich kurz vor der Halbzeitpause raus, hat die rote Karte bekommen, ist da irgendwie ein bisschen hart reingegangen gegen den Rostock-Spieler, vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen übermotiviert gewesen, so durch die ganze Stimmung, die Tore, wäre nicht nötig gewesen, allerdings auch trotzdem eine harte Entscheidung.
Ich finde, die gelbe Karte wäre auch völlig in Ordnung gewesen, hab da echt auch mit gerechnet, dass es gelb gibt, weil das war ja nicht offene Sohle. So klar, die Geritsche geht gegen den Fuß, aber es war keine offene Sohle, also nicht so klar, wie ich finde. Aber du hast es schon ganz gut gesagt, die Grätsche war in dem Fall völlig unnötig. Da darf er nicht so reingehen, denn der Ball wird ja nach hinten gespielt. Also alles wunderbar. Ne? So, der wird nicht nach vorne gespielt. Gar keine Torgefahr für den Gegner. Es war auch kein Konter oder irgendwas. Bleib einfach stehen. Aber sowas kann dann manchmal passieren. Tom Mustier ist ja auch ein sehr emotionaler Spieler. Ne? Tolle Stimmung, du bist euphorisiert. Und dann grätscht halt vielleicht auch mal einmal zu viel. Grundsätzlich bin ich eh kein Freund von Grätschen. Und ja, in dem Fall ist ihm das zum Verhängnis geworden und dann kann man natürlich nur hoffen, dass der Spieler nicht allzu lange ausfällt. Normalerweise für grobes Foulspiel ist die Mindeststrafe 2 Spiele.
Ja, ich würde ihn da nicht, Entschuldigung, so in Watte packen. Da muss man jetzt ja, wie gesagt, auf das Wording achten. Nicht, dass da noch eine Pressekonferenz einberufen wird.
Das wollen wir natürlich nicht, dass das zum zweiten Mal
passiert. Aber das war blöd. Nicht dumm, ich sag blöd, weil du führst 3-0. Wozu? Natürlich, ist das immer so einfach gesagt, aber deshalb auch so ein bisschen vielleicht die rote Karte, ja, weil es sieht böse aus, aber wie Martin sagt, eigentlich ist es nicht so. Aber trotzdem, da darfst du ja nicht so reingehen. Da muss man auch mal ein bisschen ruhiger sein. Da muss, der ist aber immer einer, der voll dabei ist, mit dem ganzen Herzen, leidenschaftlich, immer vorbildlich. Da hat er überpaced einfach, ne? Und im Endeffekt ist nichts passiert. Andere werden sich jetzt freuen. Luca Bazzoli, Gianluca Zwajkowski, der jetzt die letzten, glaube ich, 2-3 Spieler nicht mehr im Kader stand. Die werden auf ihre Chance lauern und das ist dann auch die nächste Frage. Vielleicht wird Tom Mustier ersetzt, weil er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dieser Mannschaft ist.
Ja, wer ersetzt ihn denn? Martin, wen
würdest
du aufstellen?
Ich würde sagen, da kommen wir wieder auf das Regensburg-Spiel zurück. Da war ja eigentlich angedacht, dass Torben Müsel auch für ihn spielt. Ich glaube, in Mannheim wird das der Fall sein, dass er dann auf die Position von Mustier auf die 8 drückt. Ich denke, in diesem Spiel ist das auch völlig in Ordnung und da kann er das machen. Grundsätzlich ist Tom Mustier aber so der einzige Spieler in diesem breiten, starken Kader von Rot-Weiß Essen, der nicht zu ersetzen ist. Dieser Spieler ist wirklich nicht zu ersetzen aufgrund seines Spielerprofils, was er mitbringt. Und das hat kein anderer so richtig. In Ansätzen vielleicht Nils Kaiser, aber noch auf etwas anderem Niveau. Dieser Box-zu-Box-Spieler, diese Zweikampfhärte, dieses Läuferische, diese Mentalität, diese Ausstrahlung. Bei aller Breite, so einen zweiten Spieler gibt es nicht im Kader. Und deswegen wird das schwer, ihn zu ersetzen. Ich denke da allen voran an das Spiel, was dann nach Mannheim folgt gegen die TSG Hoffenheim. Ein Gegner, der, glaube ich, so laufstark ist wie keine andere Mannschaft in dieser Liga. Die haben 1860 München am Samstag in Grund und Boden gespielt und auch gelaufen. Und gerade in so einer Partie brauchst du natürlich so einen Tom Mustier, der gegenhält. Von daher wird es schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Man kann nur hoffen, dass es nicht mehr als 2 Spiele werden. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, dass Torben Müsel das jetzt gegen Mannheim übernehmen wird.
Und da halte ich mal gegen Martin und sage Luca Bazzoli, weil Martin hat es richtig angesprochen, Tom Mustier läuft für andere mit, hat gefühlt doppelt so viele Kilometer wie Klaus Jasula. Klaus Jasula ist dann der Anker, die ordnende Hand im Zentrum, er ist der Läufer Mustier. Und die Mannheimer sind sehr offensiv stark mit Kennedy Okpala, mit Lohkemper, mit Felix Lohkemper, mit dem neuen Portugiesen Maschka, Diakabi, Ariand, sehr offensiv stark. Und da weiß ich nicht, Torben Müsel kommt jetzt nicht über das Läuferische, ob man da doch nicht nochmal so ein, wird er in der Mannschaft der Soldat genannt, Luca Bazzoli, ob man da nicht so einen Soldaten braucht, der aufräumt, vor allem im Zentrum. Da bin ich mal gespannt, wie sich
Ulrich Koschinat. Ich stelle es mir nur mit Ball ein bisschen schwer vor, ne? Weil so keiner von beiden, weder Jasula noch Bazzoli, machen dann den Schritt gerne nach vorne.
Das ist auch ein Punkt, aber die Mannheimer sind sehr offensiv stark, stehen jetzt auch unter Druck gegen RWE nach 3 verlorenen Spielen und werden das Spiel im Karl-Benz-Stadion machen müssen, denke ich. Und da bin ich mal gespannt. Aber dass die Entscheidung trifft dann Ulrich Koschinat.
Aber schon ein sehr kurioser Abschluss für Tom Mustier. Der hat da so einen Post bei Instagram gemacht, hat geschrieben, was für eine emotionale Achterbahnfahrt, so sinngemäß, ne? Tore gemacht, Spiele gewonnen und dann eben so die Enttäuschung am Ende. Also es war schon so ein bisschen bitter für den Jungen auf jeden Fall, aber da wird er auch draus lernen. Und grundsätzlich, wie ich finde, wir haben ihn ja auch dann nach dem Aachen-Spiel kritisiert. Am Anfang der Saison war er nicht so in Topform, aber jetzt die letzten 3 Spiele, es war schon so der alte Mustier und der Mustier ist kaum zu ersetzen.
Ich habe auch in den Fotostrecken gesehen, als die RWE-Spieler mit den Fans mit der Kurve gejubelt haben und so Mustier so ein bisschen rangezoomt, er war traurig. Er war schon geknickt. Er weiß schon, ich habe Mist gebaut. Mann, so ein cooler Tag, nur ich bin so ein bisschen, ne? Aber wie Martin sagt.
Wieder daraus lernen.
Wird daraus lernen.
Ja. Dann wollen wir noch kurz über Yannick Mause sprechen, der jetzt wieder in der Startelf war, in einer Aufstellung, die auf ihn als Sturmspitze ausgerichtet war. Hat immer noch nicht getroffen, für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen frustrierend. Aber Martin, in deinem Text auf watz.de habe ich gelesen, er hat dir trotzdem gut gefallen.
Hat er auf jeden Fall. Also ich merke bei ihm so eine Steigerung von Spiel zu Spiel. In Regensburg, da hat er sich mehr oder weniger aufgerieben, war kaum involviert, auch ins Offensivspiel. Hatte keine Abschlüsse, das war schon gegen Osnabrück anders. Da hat er ja schon 2 Chancen gehabt, hat da drüber geschossen. Und er kommt dem Tor immer näher. Er hat dann diese Riesenchance gehabt. Beim Stand von 2-0 nach überragender Vorarbeit von Ramin Safi schießt er aus der Drehung aus 6 Metern, macht eigentlich fast alles richtig. Vielleicht nicht ganz so platziert der Ball, aber der Torwart verhindert mit einer überragenden Parade dieses erlösende erste Tor. Ja, das hat man ihm schon angemerkt. Er stand dann da so erstmal noch eine Zeit lang im Strafraum, war frustriert. Koschinat sagt, er hat auch in der Halbzeitpause noch gehadert. Mhm. Natürlich ist ein Vollblutstürmer, der war mal Torschützenkönig, so einer definiert sich über Tore. Und das braucht er auch, aber trotzdem bringt er dem Spiel, finde ich, mittlerweile deutlich mehr. Ich erinnere da an die Entstehung zum 2:0, wie er da durch sein geschicktes Anlaufverhalten den Ball erobert. Dann sieht, okay, 1-1, sie laufen 3-3. Ich spiele den Ball mal lieber zu Mizuta rüber, weil er im 1-1 besser ist. Und das war dann auch die kluge Entscheidung, das gehört ja auch dazu, dass man da Spielintelligenz beweist. Das hat er auf jeden Fall. Und ja, der wird seine Dinger noch machen. Also wenn er so weitermacht, ist natürlich körperlich noch eine Sache. Er konnte nach der Halbzeit nicht mehr.
Ja.
Wenn er da noch 10-20% drauflegt, er gibt dem Spiel schon etwas. Und ich glaube schon, dass der auf jeden Fall einschlagen wird. Und Maus ist sowas für mich wie so ein X-Faktor in dieser Essener Mannschaft. Ich glaube, wenn der sein Potenzial abruft, wenn du wirklich eine treffsichere 9 hast, dann kann RWE nochmal den nächsten Schritt machen und ganz oben angreifen.
Und das ist es, da bin ich auch wieder anderer Meinung. Finde ich, wird mir zu sehr gehypt, Mause, klar. Nach so einem 3-0, alles schön und gut. Aber wenn der Trainer dann sagt, eigentlich ist das Anlaufen seine Schwäche, hier ist er ein toller Anläufer, schafft und Träume, wird aber zur Halbzeit ausgewechselt, natürlich aufgrund der roten Karte auch, aber auch, weil Uwe Koschinat sagt, Yannick Mause in dieser Form, so wie er spielt, schafft er es nur 45 Minuten lang. Da gehen bei mir die Alarmglocken an und ich denke mir, was soll denn Jaka Kuba Potocznik denken, den der Kollege Christian Brausch letzte Woche ja schon tiefgründig erläutert hat, was das eigentlich für ein Stürmer ist, einer der besten Talente Europas. Was denkt er? Was soll ein Marek Jansen denken? Da hat Uwe Koschinat auch unter der Woche noch gesagt, ja, es gibt das Luxusproblem, in einen 20-Mann-Kader zu nominieren. Da muss vielleicht auch ein Spieler, der top in Form ist, auf die Tribüne, weil ich auf dieser Position 2 habe. Habe ich sofort an Jansen gedacht. Deshalb, solange es so läuft wie jetzt, alles gut. Aber auf Strecke schwierig, weil aktuell hat Yannick Mause, muss man sagen, so ist mein Empfinden, einen Freifahrtschein. Er wird als Yannick Mause verpflichtet, als vom 1. FC Kaiserslautern, ehemaliger Torschützenkönig. Am Ende des Tages zählt für mich bei einem Neuner nicht die Spielintelligenz. Die hatte auch Dominik Martinovic, der 9 Monate kein Tor erzielt hat. Es zählen Tore. Egal wie, soll er aus 2 Metern abstauben, Tore. Und so,
ja, aber du musst ja so einem Spieler mal die Chance geben. Je mehr Spielminuten er ohne
Tor bleibt, desto mehr wird auch Yannick Mause nachdenken. Und die Frage ist ja, wie lange? Er braucht auf jeden Fall ein Tor jetzt.
Mein Gott, der hat ein Jahr keine großartige Spielpraxis gehabt. Der muss ihm jetzt einfach mal so die Anlaufzeit geben. Und man sieht ja, es wird ja von Spiel zu Spiel besser. Ich sehe von Regensburg bis Osnabrück, bis hin zu Rostock bei ihm eine leichte Steigerung. So, und dann wird er auch weiter erst seine Chancen bekommen. Natürlich nicht bis zur Winterpause, darf die Null nicht stehen.
Das
die
wird
auch bei ihm nicht stehen. Aber Fakt ist, ich verstehe es schon, da kommt jemand, der hat unfassbar viel Potenzial, viel Luft nach oben. Und die Chance musst du ihm geben. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei Obus, nur der hat dann eben beim letzten Spiel nicht überzeugen können. Der hatte seine Chancen. Der muss er nochmal neu angreifen. Aber bei Mause kann ich ja schon verstehen, dass man sagt, komm, wir haben uns für ihn entschieden. Wir setzen jetzt erstmal ein paar Spiele auf ihn und natürlich muss er liefern.
Wir werden es weiter beobachten.
Top-Thema der Woche.
RWE steht aktuell auf Tabellenplatz 4. Das ist natürlich eine Momentaufnahme und wir wissen, in der 3. Liga, die ist verrückt, da sind alle ganz nah beieinander. Ihr hattet es gerade gesagt, auf den 11. Platz ist auch nur ein Punkt Unterschied. Also es kann ganz schnell in beide Richtungen gehen. Trotzdem, Zwischenfazit sieht schon wieder ganz anders aus als in unserem letzten Talk. Ne? Wir hatten es auch gesagt, dieses Spiel, das wird schon so ein bisschen entscheidend sein. Jetzt mit diesem Ergebnis der englischen Woche kann man doch sehr zufrieden sein, oder?
Was meinst du, Christian?
Ja, definitiv. Uwe Koschinat kann ich auch nur das Zitat von ihm klauen. Ein gelungener Saisonstart, aber kein überragender. Ja. Gegenfrage, wer hat überhaupt einen überragenden? Nur der MSV Duisburg. Auch wenn die jetzt in Havel sind.
Saarbrücken ist auch schon ganz ordentlich unterwegs.
Brücken, ja. Aber sonst tun sich die Mannschaften eben, es gibt nicht viele Unterschiede. Es ist diese Floskel, jeder kann jeden schlagen in dieser 3. Liga. Es ist aber wirklich so und das in den letzten Jahren schon, Martin. Ne? Es ist unfassbar. Jakob Golz hat auch nach dem Spiel gesagt, ja top, jetzt haben wir wieder eine Reaktion gezeigt aufs Osnabrück-Spiel, obwohl das auch nie so schlecht war. Gegen 2 gute Gegner 4 Punkte geholt. Wie du gerade gesagt hast, Katrin, gegen Regensburg dann natürlich 7 Punkte binnen 8 Tagen waren es oder 7. Alles gut, aber du musst weiterliefern, von Woche zu Woche. Wenn du in Mannheim verlieren solltest, die anderen gewinnen, dann bist du plötzlich 8. Aber auch das heißt ja nichts, weil dann hast du wieder gegen Hoffenheim die Möglichkeit. Also es wird spannend bleiben. Und das Gute ist ja, In der vergangenen Saison haben wir nach unten geschaut. Ja, jetzt schaut RWE nach oben. Und ja, wie weit ist es auf Platz? Und eigentlich ist RWE auf einem Relegationsplatz, muss man auch sagen.
Hoffenheim muss da rausziehen.
TSG Hoffenheim, die zwei, die aktuell auf Platz drei liegt, natürlich nicht aufsteigen darf. Also RWE ist voll im Soll.
Ich finde es nur unfassbar, wenn ich da wieder im Umkreis von RWE wieder SC Verl und Viktoria Köln wieder entdecke.
Das ist also Wahnsinn.
Wie viele können diese Mannschaften und Vereine eigentlich verkraften? Trainer weg, fast alle guten Spieler weg und schon wieder tauchen die da oben auf.
Gestern drehe ich die Verler wieder. Ja, das ist, diese beiden Westclubs sind wirklich Vorbilder für alle.
Ja, also ein bisschen richtungsweisend war dieses Spiel am Samstag gegen Rostock ja schon. Ne? Also wenn man es verloren hätte, dann wäre es wirklich ungemütlich geworden. Dann hätte es natürlich nicht gut ausgesehen. Das ist natürlich ein krasser Gegensatz, ob du jetzt Vierter bist oder Elfter oder Zwölfter. Das ist schon ganz, ganz extrem wichtig gewesen, auch für Selbstvertrauen. Jetzt hast du mal, das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem sieht das gut aus und gibt dir ein gutes Gefühl auf jeden Fall, wenn du dann zur Arbeit kommst. Grundsätzlich finde ich schon, dass man von einem gelungenen Saisonstart sprechen kann. RWE hat bisher erst ein Spiel verloren, gehört auch dazu. Und die Konstellation ist natürlich total verrückt. Also gestern haben wir ja das Spiel der Duisburger in Havel gesehen und das war ja eine 1:1 Kopie vom Essener Spiel. Das tut irgendwie, glaube ich, jedem Fan immer noch weh, wenn man dann denkt, dass man da die zwei Punkte verloren hat. Und wenn man die noch dabei hätte, oder sagen wir mal wenigstens noch einen von Alemannia Aachen, dann ist das schon, wäre das schon wirklich sehr mehr als ordentlich gewesen. Man erkennt, wie ich finde, immer wieder das Potenzial dieser Mannschaft. Sie schafft es nur noch nicht so dieses, das wirklich konstant abzurufen. Also man merkt immer wieder, die braucht irgendwie noch so ein Erfolgserlebnis. Kostland spricht häufig dafür, ja, wir brauchen mal ein frühes Tor. So in Regensburg war es ja auch eher ein Mauerkick eine halbe Stunde und dann fiel dieses Tor und danach lief es in die richtige Richtung. In Wiesbaden ähnlich. So, also man merkt auf jeden Fall, spielerisch ist da noch Luft nach oben. Ja, und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
Ja, aber Erfolgserlebnis, Martin, nach dem Wiesbaden-Spiel habe ich gedacht, das könnte ja so dieses Momentum sein, was eine ganze Saison, was dich eine ganze Saison auf einer Welle surfen lässt, wenn du 0-1 zurückliegst, 3-1, 3-3, dann machst du das 4-3, wo eigentlich die Wiesbadener wieder näher dran waren und dann kommt das Aachen-Spiel. Deshalb, also aktuell ist es wirklich, kann man nur von Woche zu Woche schauen und ich warte auch auf den Moment, dass mal 2, 3, 4 Siege kommen.
Aber es ist die dritte Liga, wenn du da in einem Spiel nicht auf der Höhe bist, wie gegen Alemannia Aachen, wo du die erste Halbzeit komplett verpennst, dann gerätst du auch mal unter die Räder und wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall da, das macht Mut. Zumal wir auch sehen, dass noch viele Spieler noch Luft nach oben haben. Wir haben Mause angesprochen, wir haben
Obus.
Über Marvin Obus häufig gesprochen, der jetzt gar keine Minute gespielt hat. Luca Bazzoli auch noch nicht, weil Klaus Jasula sich einfach in einer überragenden Verfassung momentan präsentiert. Und ich glaube, ich hatte ja echt gedacht vor der Saison, dass RWE so diesen Schwung noch mehr mitnimmt und eben auch, weil sie gefestigter wirken, weil es eben nur einen wirklich wichtigen Abgang gab in Julian Eitschberger, diese Mannschaft ja eigentlich auch eingespielt ist. Aber es gab dann schon gewisse Neuerungen. A, willst du natürlich ein bisschen anders Fußball spielen mit den höheren Erwartungen, du willst mehr Mitball machen. Und B, musste man sich an diese Konkurrenzsituation gewöhnen im Kader. Das war eben auch ein ganz wichtiger Faktor, dass dann plötzlich durchgemischt wird. Das spielt dann in den Köpfen, der spielt natürlich immer eine gewisse Rolle. So, da sitzt auf einmal ein Tobias Kraulich auf der Bank, ein Ramin Safi auf der Bank. So, und Marvin Obus kommt mit dem Anspruch zu spielen. Und ich glaube, das hat so ein paar Wochen gedauert, bis man damit klarkommt, bis der Trainer auch damit klarkommt. Und wenn sich das alles einspielt, dann kann man der Saison auf jeden Fall positiv entgegenblicken.
Und eine Sache noch, die Martin jetzt nicht erwähnt hat, sonst gehe ich mit allen Punkten d'accord. Dieses Wort, was auf dem Fußballfeld Druck. Letztes Jahr ging es wirklich nur ums sportliche Überleben. Jeder Sieg wurde gefeiert, jedes Remis wurde verziehen. Wir müssen die Liga halten. Und jetzt ist einfach die Erwartungshaltung viel größer und damit müssen die Spieler auch erstmal umgehen. Das ist einfach Fakt. Und da gibt es eben in der Mannschaft erfahrene Jungs wie Jasula, wie Aslan, die schon um Aufstiege gespielt haben, die aufgestiegen sind oder sogar bei Europameisterschaften teilgenommen haben mit Albanien wie Klaus Jasula. Aber dann gibt es die jungen Burschen wie Kostka, wie Hofmann, wie Safi, die noch nicht wissen, wie das so funktioniert, um einen Zweitliga-Aufstieg zu spielen, ne? Und wirklich von Woche zu Woche liefern zu müssen, ohne irgendwie einen Bonus zu haben, weil nach einem Sieg ist alles gut, nach einer Niederlage wird wieder so ein bisschen schlechte Stimmung verbreitet, weil man eben so Erwartungen hat. Und wenn die Mannschaft das verinnerlicht, dann wird sie auch durchstarten auf Strecke, weil das Potenzial ist eines der höchsten, besten Potenziale, die es in dieser dritten Liga gibt.
Wir schauen ganz schnell nochmal nach vorne auf das Spiel gegen Mannheim am nächsten Samstag. Die haben ja zuletzt dreimal verloren, dreimal hintereinander. Das heißt, die gehen schon durchaus ein bisschen gebeutelt in dieses Spiel, haben Druck. Andererseits kann sich Druck ja auch manchmal positiv auswirken. Was erwartest du da, Christian?
Der Waldhof hat seit Jahren Probleme und hinkt seinen Ansprüchen hinterher. Die haben mit Bernd Beetz einen Multimillionär als Präsidenten, der alles steuert. Die haben schon nach wenigen Spieltagen mit Glavoga einen Trainer entlassen, den die erst zum Ende der vergangenen Saison geholt haben. Die haben mit Zuba und Schoba zwei ehemalige Schalker in der Vereinsführung installiert, die das alles nochmal anschieben sollten, den nächsten Schritt forcieren sollten. Aber der Waldhof steckt wieder, auch wenn die Tabelle, haben wir gerade schon gesagt, aktuell ein bisschen trügt, trotzdem im Abstiegskampf, eher in der unteren Hälfte. Und die haben einfach große Probleme. Auch der neue Trainer Holz, eine überraschende Entscheidung, ein Luxemburger, der sicherlich in der Szene jetzt nicht so bekannt ist, außer für die absoluten Insider, steht auch schon unter Druck nach diesen drei nicht gelungenen Spielen. RWE ist da natürlich im Vorteil. Die kommen mit einer breiten Brust, mit so einem Superspiel wie Rostock. Und wenn Mannheim das Spiel verliert, dann weiß ich nicht, ob da nicht vor dem 10. Spieltag nicht schon der zweite Trainer gefährdet ist.
Mannheim und ist alles möglich.
Vielleicht die Vereinsführung. Also das ist so ein bisschen so ein chaotischer Club geworden, der einfach nicht zur Ruhe kommt und große Träume hat, aber es sich sehr, sehr schwierig macht manchmal. Und zur Mannschaft habe ich gerade schon gesagt, Lohkemper, war noch letztes Jahr, Martin Weiß noch auf der Tribüne, hat gesagt, das ist Topmann, Felix Lohkemper, super Stürmer. Jetzt haben die mit Kennedy Okpala einen jungen Burschen, 20 Jahre alt, 7 Spiele, 3 Tore, der auch schon diverse Angebote hatte, also im Sturm, da wird auf jeden Fall Rios Alonso, Schulz und Co. werden da gefragt sein.
Ja. Muss aber was drin sein, oder?
Ja, sollte was drin sein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie jetzt den Schwung mitnehmen und da nochmal nachlegen.
Alles klar. Wir werden wieder drüber sprechen hier im Talk. Wir hoffen, dass ihr am nächsten Montag wieder mit dabei seid. Vielen Dank an euch beide hier im Studio.
Danke dir.
Danke an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder und bis dann. Ciao aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.